Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist hier beim Predigtkanal der Relevant Vineyard Schwäbisch Hall. Und unser Herz für dich ist folgendes. Wir wünschen uns, dass du Jesus Christus immer besser kennenlernen kannst. Wir lieben diese Stadt, wir lieben dieses Land und wir haben die Erwartung, dass Gott Großes vorhat in unserer Nation. Und Großes beginnt immer mit kleinen Schritten. Deswegen freuen wir uns, dass du diese Schritte mit uns gehen möchtest. Sei ermutigt, sei inspiriert, sei Teil von dem, was Gott hier vorhat.
Wir sind immer noch im Epheserbrief, oder Epheser, keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Könnt ihr noch? Ja? Oder denkt ihr schon immer noch? Ich hoffe, es langweilt nicht. Mich langweilt der Epheserbrief irgendwie nie. Und ich weiß nicht, ob ihr so die Passion ein bisschen mitgekriegt habt, jetzt in diesen Wochen, die wir schon auf dem Epheserbrief rumkauen. Ich hoffe, ihr habt sie ein bisschen mitgenommen und geht immer wieder rein. Also wenn ihr bei mir einen Epheserbrief anguckt, in meiner Bibel hier, da ist ziemlich viel angemalt und angestrichen und reingeschrieben, weil es einfach ein Buch ist, das finde ich sehr, sehr praktisch ist. Und sehr, sehr viel, also ich kann mich damit identifizieren, mit dem Epheserbrief. Und dieses drauf rumkauen, das ist übrigens Meditation, nennt man sowas. Das heißt, es ist tatsächlich gut, wenn wir mal länger an einem gewissen Text, an einer gewissen Stelle mal bleiben, verharren. Es gibt Leute, die ein ganzes Jahr auf einem Vers rumkauen und das ist ihre Bibellese. Habe ich jetzt noch nicht geschafft, aber da ist wirklich was dran. Und ich möchte euch wirklich weiterhin ermutigen, kaut noch ein bisschen mit. Und selbst wenn wir dann hier nicht mehr so direkt drüber predigen, mache ich euch wirklich Mut, geht da rein, macht euch das persönlich. Ich habe ein neues Buch empfohlen gekriegt, Ephesiology, das ist jetzt auf meiner Wunschliste, soll wohl gut sein, also Theologie des Epheserbriefs, da bin ich echt mal drauf gespannt, soll ziemlich cool sein, das werde ich mir irgendwann mal, wenn ich wieder Zeit habe zum Lesen, kaufen. Okay, Epheser 3 ist heute nochmal dran, da möchte ich nochmal ein bisschen drauf rumtrampeln. Und es ist spannend, Julie hat mich vorgestern, irgendwann die Woche hat sie mich gefragt, Anni, was willst du predigen? Und ich habe ihr gesagt, ich weiß es nicht, Epheser auf jeden Fall. Und sie musste damit leben und ihre Einleitung so gestalten und ich merke trotzdem, der Heilige Geist hat jetzt schon irgendwas zusammengebracht. Wir haben ganz viel über Ehre jetzt schon gehört und das ist auch so ein Teil, zumindest ein Teil davon, wo ich auch nochmal drauf rumreiten möchte und wirklich stehen bleiben möchte. Schon mal ein ganz kleiner Teaser vorweg, das wird der Vers 14, glaube ich, sein. Ja, genau. Aber das ist nur ein Teil. Tiefgehende Veränderung durch Erkenntnis habe ich meine Predigt genannt und dann habe ich die Erkenntnis durchgestrichen und habe Erkennen drunter geschrieben, weil ich gemerkt habe, die Erkenntnis, das ist bei uns meistens Kopf. Ja, das ist die Erkenntnis, eine neue Erkenntnis, ich habe was kapiert. Und ich glaube, unsere Veränderung kommt nicht durch Kapieren, sondern sie kommt durch ein Erkennen, ein tiefes Erkennen. Und Erkennen, das Wort in der Bibel für Erkennen, ist das gleiche Wort, Adam erkannte seine Frau. Da geht es um Sex. Da geht es darum, um die tiefste, die intimste Art und Weise des sich gegenseitig Kennenlernens, miteinander zu laufen und sich so in den anderen reinzuversetzen, dass es eine Einheit ist. Und wenn wir davon sprechen, dass wir Gott kennen, dass wir ihn erkennen und dass wir erkannt sind, dann geht es zwar nicht um Sex mit Gott, aber es geht darum, diese intime, wirklich diese tiefste Form des Kennens, des nicht nur Kapierens, sondern des Wissens im Herz zu haben. Und da geht es eben wirklich nicht um unser deutsches, ich hab's kapiert, sondern da geht es was, manchmal können wir es vielleicht nicht mal erklären, aber wir haben eine Leidenschaft in uns drin. Und darum geht es. Und deswegen tiefe Veränderung, unsere Veränderung, wenn wir sie denn wollen und wenn wir auch drauf aus sind, wenn wir es auch erlauben, wenn wir Gott erlauben, dass er uns auch verändern kann und darf, dann kommt die durch Erkennen. Dann kommt die durch ein tiefes Drauf-Einlassen auf Jesus, auf den Vater und auf den Heiligen Geist. Und in diesem tiefen Einlassen, in dieser Liebesbeziehung, weil Gott kam es nie darauf an, eine Religion einzusetzen. Es kam ihm nie darauf an, ein System einzusetzen. Er wollte nie ein Haus haben. Er hat es zugelassen und irgendwie passt es auch rein. Aber das wollte er nie. Er wollte nie eine Struktur. Er wollte nie eine Show haben, sondern er wollte immer Beziehung, schon immer. Und da geht es wirklich um Kennenlernen und um eine tiefe Vertrautheit. Und so möchte ich jetzt auch in diesen Text reinstarten, in dieses Thema, mit einem Zitat von meiner Mama. Die erzählt schon immer wieder mal so die gleichen Geschichten, so seit ich sie kenne, und ich kenne sie schon eine ganze Weile. Und eine Geschichte von ihr ist aus ihrer Kindheit, aus ihrer Schule, von einem Lehrer, und das war, glaube ich, der Englischlehrer, der mal zu einem Schüler gesagt hat: Es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit Sie falsch betonen. Und dieser Spruch, der begleitet mich jetzt schon wirklich, glaube ich, seit über 40 Jahren, den habe ich immer und immer wieder gehört. Und ich muss feststellen, dieser Satz, der ist eigentlich, also immer wieder sind wir selber so. Es ist doch erstaunlich, mit welcher Sicherheit wir Sachen falsch machen. Weil wir sie nicht verstehen, weil sie es nicht kapieren, dass wir gar nicht wissen, dass es falsch ist. Also ich kann mich daran erinnern, da war ich so 14, war ich das erste Mal in Spanien und habe ich mir ein Buch gekauft, so ein Bilderbuch, wo man so reingucken kann und da sind da versteckte Bilder dahinter. Und das Buch heißt El Hoyo Mágico, dachte ich. Bis ich dann irgendwann mal in Spanien gelebt habe und Spanisch gelernt habe und mich zutiefst geschämt habe, weil das heißt eben nicht El Hoyo Mágico, sondern das heißt El Ojo Mágico. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. In Spanien wird mich niemand verstehen. Also mittlerweile verstehen ja die Spanier, wenn wir von Mallorca sprechen, aber sie lachen. Das heißt nun mal eben Mallorca. So, es ist erstaunlich, mit welcher Sicherheit wir manchmal falsche Sachen machen oder Sachen falsch machen, weil wir es einfach nicht kapieren. Weil wir einfach noch nicht erkannt haben, wie es wirklich ist. So, das ist der Grund. Also es gibt auch Leute, die sagen Malle einfach, weil sie cool sind oder sein wollen. Aber wenn in dem Moment, wo ich doch verstehe, wie was echt ist, dann mache ich es doch so, wie es richtig ist, oder? Also so geht es mir zumindest. Ja, also wenn ich weiß, dass man in Spanien darüber lacht, dass man halt Socken anhat und Sandalen, mache ich es nicht mehr. Ich zumindest. So, also solche Sachen, also da können wir jetzt noch ewig, ist egal. Prägungen und Weltanschauungen definieren unser gesamtes Leben, unsere Art zu leben und unsere Sichtweise in vielerlei Hinsicht. Also so wie ich geprägt bin, so wie ich aufgewachsen bin, das, was ich gelernt habe, nicht nur in der Schule, sondern einfach, was ich mitgekriegt habe, meine persönliche Kultur, mein Umfeld, das prägt mein ganzes Sein, mein Denken und mein Handeln. Auch unsere Theologie, unser Beurteilungsvermögen hinsichtlich Gesellschaft, Werte, Normen, Ethik und auch Religion. Und da noch ganz, ganz viel. Also je nachdem, wo du aufgewachsen bist, wenn du hier in Deutschland aufgewachsen bist, dann hast du dieses deutsche Erbe und unsere Kultur und unsere Geschichte. Wenn wir in Nigeria aufgewachsen wären, dann hätten wir manches anders gelernt und würden auch manches anders machen. Wir schauen immer durch eine Brille, selbst die, die keine haben. Immer unsere ganze Anschauung ist irgendwie schon vorgeprägt. Und falsch gelernte Dinge neu zu erlernen, ist echt schwierig. Ich habe Skifahren gelernt mit 18, das hat mir niemand beigebracht im Grund. Ich bin hochgefahren und dann zum Mittagessen die schwarze Piste runter. Die wussten gar nicht, was sie mit mir machen sollen. Ich habe es irgendwie überlebt. Aber ich habe es falsch gelernt und deswegen hatte ich immer wahnsinnige Muskelkater danach, oder weil ich einfach auf Kraft gefahren bin. Und das dann neu zu lernen, ist gar nicht einfach. Und so gibt es eben verschiedene Sachen. Weil wenn man Sachen falsch gelernt hat und dann es richtig macht, dann ist es ganz einfach, wieder in alte Fahrspuren zu rutschen. Und ich glaube, nur durch tiefe Erkenntnis oder wie gesagt durch tiefes Erkennen, durch diesen Aha-Effekt, ist es wirklich möglich, Ansichten und Gewohnheiten nachhaltig zu verändern und anzupassen. Man sagt ja, die Einsicht ist der erste Weg zur Verbesserung. Also wenn ich es nicht kapiere und auch nicht will, dann kann ich wohl mit viel Disziplin manches kopieren und manches eine Weile auch durchhalten, aber es wird entweder wahnsinnig viel Zeit kosten und Kraft kosten oder es ist nicht möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, mit einer offenen und selbstkritischen Einstellung durchs Leben zu gehen und bereit sein, sich regelmäßig zu verändern. Aber nicht, um dem Zeitgeist anzupassen, das ist wiederum eine Gefahr. Es geht nicht darum, Werte zu verkaufen, um sich dem Zeitgeist anzupassen, nicht in der Sicht, sondern es geht darauf, sich zu verändern, weil man immer tiefer erkennt, wahrnimmt, was die eigentliche Wahrheit ist. Also ich verändere mich nicht, weil ich mich anpassen möchte und cool dastehen möchte oder weil es andere machen, sondern ich verändere meine Ansicht, weil ich, wenn ich wachse und wenn ich reifer werde, hoffentlich, mehr Erkenntnis habe und mehr nachvollziehen kann, was wirklich die Wahrheit ist. Und das eben auch im Geistlichen, auch mit Gott. Also Gott verändert sich nicht, sondern meine Sicht von Gott muss sich verändern. Wenn meine Sicht von Gott sich von heute als zu dem, wo ich Kind war, nicht verändert habe, dann habe ich ein Problem. Dann bin ich jemand, der immer noch Milch braucht, statt schon Fleisch zu essen. So sagt Paulus das mal irgendwann. Und Paulus sagt auch in 1. Korinther 13, Vers 9, wir erkennen nur stückweise. Also wir erkennen immer ein bisschen mehr. Deswegen sind wir auf einem Weg mit Gott. Wir brauchen Veränderung nicht, weil wir uns im Leben anpassen, sondern weil wir im Laufen mit Jesus mehr und mehr erkennen, was eigentlich wahr ist. Und diese geistliche Flexibilität, diese Abhängigkeit, dieses Laufen mit Jesus, die ist für uns Christen absolut lebensnotwendig. Wenn wir stehen bleiben, ist es ein Rückschritt. Der Timo Hack, den kennt ihr ja bestimmt auch viele von euch, der hat immer mal wieder ein Zitat von seinem Professor, von seinem Theologieprofessor gesagt, den ich sehr, sehr cool finde. Theologie muss man immer mit einem Bleistift schreiben. Gott verändert sich nie, aber meine Sicht von Gott, die wird sich immer verändern. Und deswegen, was ich heute von Gott weiß, also jetzt nicht, dass ich drüber nachdenke, ob Jesus wirklich der Retter ist, also nicht so grundlegende Sachen, aber meine Ansicht von Gott, wie er ist, wie ich ihn kapiere, die muss ich immer anpassen. Da muss ich bereit sein, mich zu demütigen, ihn zu ehren, um zu sagen, ja, eigentlich war ich auf dem Holzweg bisher. Eigentlich habe ich mit voller Sicherheit falsch betont. Und auch manche, also ich habe schon so manche Predigt geschrieben und gehalten, für die würde ich heute nicht mehr so halten. Und wenn ich das so lese, dann ist es, also wenn ich es lesen würde, dann würde ich mich, glaube ich, genieren. Okay, Epheser 3, bevor ich es lese. Wir hatten so die letzten zwei Wochen, also ich mache jetzt, sag nicht nochmal alles, aber die letzten zwei Wochen, vor zwei Wochen habe ich davon erzählt, dass wir Epheser 1, da geht es ganz viel um die Identität als eine Klammer und Epheser 6, da geht es um die Waffenrüstung und diese Identität und dieser Stand in Christus, der definiert unser Leben als Gemeinde und mein Leben als Christ. Ganz kurz. Und dann hat letzte Woche die Lisa gepredigt und hat über Kapitel 4 und 5 teilweise, ganz besonders über dieses Wandeln im Licht, also wir als Christen, die wir in Identität stehen und die wir kapiert haben, wer wir sind, wir haben auch einen Auftrag, nämlich im Licht zu wandeln, um dann auch Gesellschaft zu verändern. Meine Worte. Die Predigt ist super. Ich habe sie nicht gehört, ich habe sie gelesen. Ist echt inhaltlich der Hammer. Und ich fand es echt cool, das zu sagen, also könnt ihr euch gerne anhören. Leben gemäß unserer Identität einen Unterschied machen. Sie hat eine Geschichte mit eingebaut, wo es darum ging, dass ein Prinz nach langer Zeit zurück an den Hof kommt und er wieder neu lernen musste, Prinz zu sein. Und das kam dann dieser Vers immer wieder oder dieser Spruch, er bedenke, er sei ein Prinz. Und ich glaube, wir müssen auch immer wieder bedenken, dass wir Gottes Söhne sind. So das war, was bisher kommt oder war, was jetzt so die letzten zwei Wochen war. Und jetzt möchte ich mit euch den Epheser 3 lesen und da so ein paar Punkte rausarbeiten. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesus für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin, gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen. Also das ist Paulus, sagt er über sich selber. Er sagt, ich bin der Geringste aller Heiligen. Ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, als das Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir wie die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnis um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Also der Mann war in Gefangenschaft, als er das geschrieben hat. Und jetzt, und das ist nochmal so ein Gebet, dass der Paulus betet für die Epheser und auch für uns. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Davon haben wir vorher übrigens schon mal gesungen, von dieser Fülle Gottes. Ihr merkt, ohne darüber zu reden, da ist der Heilige Geist auch, bringt das Thema immer wieder hoch. Und dann der Abschluss, Vers 20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Meine Predigt ist noch nicht rum, sorry, auch wenn ich Amen gesagt habe. Aber ich finde den Text einfach krass. Und klar, man könnte sagen, wie kann man nur so krasse Worte finden überhaupt? Und was sagt er denn? Ich möchte einfach so ein bisschen versuchen, ein bisschen Ordnung in das Chaos zu bringen. Mein Hauptschwerpunkt ist eigentlich nachher das Gebet, aber eben auch das Leben von Paulus. Nämlich diese tiefgehende Veränderung durch neues Erkennen, durch eine Offenbarung. Es geht nicht nur darum, sich selbst zu erkennen, sondern auch den König. Wenn wir nochmal zurückgehen an die Geschichte, die Lisa gesagt hat, der Prinz, der wieder in den Palast kam, der musste erkennen, wer er ist, um wieder in Identität zu laufen. So, das sind die ersten Kapitel, 1, 2. Aber es geht eben auch darum, dass wir erkennen, wer der König ist. Wir müssen wirklich nicht auswendig lernen, dass es da einen König gibt und dass wir irgendwie einen Gott anbeten oder so, sondern wir müssen erkennen durch Offenbarung, wer ist unser König? Wer ist Jesus? Wie ist Jesus? So, dieses Erkennen, darum geht's. Unsere Erkenntnis und Offenbarung über Gott und über Jesus wird unser Leben bestimmen. Je nachdem, wie du Jesus definierst, wie du Gott definierst, wer er für dich ist, dementsprechend wirst du leben und wird deine Gotteserkenntnis sein. Unser Gottesbild bestimmt immer unser gesamtes Leben. Geistlich, die Beziehung zu Gott, aber auch im Alltag, unser Verhalten und unsere Ethik. Da sind wir dann wieder bei diesem Wandel im Licht. Also je nachdem, wie ich Gott erkannt habe, und wenn ich erkannt habe, dass Gott wirklich höchste Instanz ist und Jesus sein Sohn und der sich ganz und gar für mich hingegeben hat, dann werde ich mein Leben danach ausrichten. Und dann ist es nicht ein Krampf, dass ich ein Leben im Licht wandeln soll und andere auch davon anstecken soll, sondern dann ist es eine natürliche Folge und was ich gerne mache. Wenn ich an einen unpersönlichen, ungerechten, launischen Gott glaube, werde ich niemals in eine vertrauensvolle, persönliche und intime Beziehung zu ihm treten können. Um mein Erbe zu erkennen und zu ergreifen, muss ich den König wirklich kennenlernen und ihn erkennen. Beispiel Paulus. Der Paulus selber, der das ja geschrieben hat, der hat eine krasse Veränderung in seiner Gotteserkenntnis gehabt. Nur diese krasse Veränderung hat ihn überhaupt dazu gebracht, der zu sein, der er nachher war, dieser große Missionar. Und der Paulus, der war einer, also um dieses Geheimnis der Offenbarung, von dem er schreibt in den Versen 3 bis 5, dass er sich da vorne hinstellen kann und wirklich auch diese Briefe schreiben kann, die er geschrieben hat und diese Theologie und diese Erkenntnis hatte, die hat damit zu tun, dass er eine Gottesbegegnung hatte. Und er schreibt dann über diese Zeit eigentlich, oder über das schreibt er in Philipper 3, Vers 4 bis 11, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich vielmehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer. Also er gibt hier tierisch an, was er eigentlich gar nicht möchte, sondern einfach nur, um zu zeigen, hey, wenn ihr meint, ihr könnt stolz sein, wo es überhaupt nicht drauf ankommt, dann hört mal her, wer ich mal war. Gesetz nach Pharisäer, im Hinblick auf den Eiferer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, im Gesetz untadelig gewesen. Also der war einer, da haben die Leute den Hut abgenommen, wenn sie dem begegnet sind und der ihnen entgegengekommen ist, weil der war Schriftgelehrter, der war ein Theologieprofessor, der war einer, der war ein religiöser Leiter seiner Zeit und das war echt, dem Mann wurde Ehre entgegengebracht. Und das ist, was er hier schreibt. Und dann schreibt er aber, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übergreifenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, hier steht wörtlich Kot, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Das schreibt der Paulus. Das schreibt der Paulus, der eine tiefe Gottesoffenbarung, Jesus-Erkenntnis hatte, nachdem er ihn vorher voll verfolgt hat. Was war geschehen? Saulus, so hieß er zuerst, Doktor der Theologie oder zumindest Theologe, ein Eiferer für Gott und ein Verfolger der Christen. Und nicht, weil er was gegen Gott hatte, sondern ganz das Gegenteil. Er hat mit absoluter Sicherheit falsch betont. Also der war sich seiner Sache so sicher, dass er alles dafür gegeben hat, er hat sich Schreiben geholt und er kennt die Geschichte, die Erlaubnis geholt, Autorität geholt, dass er Christen umbringen darf. Also er war ein Christenjäger. Und es war nicht lustig, was er gemacht hat. Und deswegen schreibt er, ich bin der geringste aller Heiligen, aber heilig. Ja? Und dann hat er Jesus getroffen, beziehungsweise Jesus ist ihm begegnet. Und der hat ihm im wahrsten Sinn des Wortes vom Ross geschmissen, von seinem hohen Ross. Ich meine, ob er wirklich geritten ist oder so, wissen wir nicht, wir stellen uns das aber so vor. Auf alle Fälle ist er runtergefallen, ist er niedergefallen, weil er eine Erkenntnis hatte, weil er eine Offenbarung hatte von Jesus. Wie das jetzt im Detail war, ist für uns jetzt gerade nicht wichtig, aber haltet euch im Kopf, eine Begegnung mit dem Auferstandenen war der Wechsel. Und dann, nachdem er diese Begegnung mit Jesus hatte und eine lange Zeit in der Wüste, wo er wirklich nur er und Jesus entlernt haben, was mal war, und neu gelernt. Und der hat die größte Offenbarung wahrscheinlich, die ein Mensch jemals haben konnte, über die Gnade gekriegt. Auf einmal wurde es der eigentlich der allergeringste der Heiligen ist, der größte Heidenmissionar, Gemeindegründer und Apostel. Was hat den Mann verändert? Der Mann wurde verändert, weil er Jesus getroffen hat, weil Jesus ihn getroffen hat. In Apostelgeschichte 22, Vers 3 bis 21 erzählt er selber diese Geschichte nochmal. Ich lese jetzt nicht vor, einfach weil es zu lang wird, aber es ist echt krass, wo er sagt, wie er das als Zeugnis erzählt, wie das war, als er damals auf dem Weg nach Damaskus vom Ross gefallen ist. Er hat Gott erkannt, er hat Jesus erkannt, er hat die ganze Tragweite von Jesus erkannt, er hat die ganze Tragweite der Heilsgeschichte erkannt, er hat es kapiert in seinem Herzen, dass dieser Jesus, den er verfolgt, dass er der Wendepunkt aller Zeiten ist und dass an ihm sich alles verändert. Die Begegnung mit dem Auferstandenen hat ihn für immer verändert. Ist übrigens jeder, der dem Auferstandenen wirklich begegnet ist, war nachher nicht mehr der gleiche. Selbst Leute, die vorher schon mit ihm gelaufen sind, der Petrus zum Beispiel, als er später dann dem Auferstandenen begegnet ist und der ihm vergeben hat und ihm neu sein Vertrauen zugesprochen hat, da war der Petrus jemand ganz anderes. Und deswegen ist es ein Schlüssel für uns auch, diese Begegnung mit Jesus zu haben, um verändert zu sein, um uns verändern zu lassen, um auch immer wieder in die Begegnung mit Jesus zu gehen, um auch zu verstehen, dass wir Veränderung brauchen. Paulus hätte das nie gedacht, also eine so eine Sache, der konnte sich das nicht vorstellen, dass ein Heide mal irgendwann auch an Gott glauben kann. Das war unmöglich und wir sind Heiden, wir sind nicht Juden. Zumindest kenne ich hier keinen, der von uns Jude ist, der von seiner natürlichen Abstammung her Teil des Bundes ist. Es war unmöglich für einen Jude zu denken, nicht mal, weil Gott sich das nicht grundsätzlich auch mal vorgestellt hat, sondern weil die Juden es einfach nicht kapiert haben. Und dann zu wissen, auch die Juden, auch die Heiden können Teil der Heilsgeschichte werden und können Leben haben und können gerettet werden. Das hat alles durcheinander gebracht. Wie sieht es bei uns aus? Darf Gott dich auch vom Ross holen? Bist du bereit, Neues zu lernen und Altes, vielleicht Liebgewordenes zu lassen, loszulassen? Sind wir bereit, uns vom Ross schmeißen zu lassen, und dann auch zu sagen, ja, jetzt gehe ich einen anderen Weg. Jetzt das, was ich bisher kapiert habe, das mache ich nicht mehr. Ich habe was Neues entdeckt. Vielleicht habe ich es noch nicht ganz kapiert, aber ich merke, da ist was Neues da. Da ist ein Geheimnis, das mir Gott gerade neu offenbart. Darum geht es ja hier in diesem Text immer wieder. Kannst du sagen, was Paulus gesagt hat? Meine alte Erkenntnis ist wie Kot im Vergleich zu dem, was ich jetzt über Jesus weiß. Kennst du noch oder erkennst du schon? Um mit Worten einer schwedischen Einrichtungskette zu lesen. Kennst du noch oder erkennst du schon? Das ist ein Unterschied. Ob ich jemanden kenne oder ob ich ihn erkannt habe. Da ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also wir kennen so manche, manche berühmte Personen, kennen die, wir wissen von denen, aber wenn wir denen begegnen, die wüssten nichts von uns und eigentlich kennen wir sie nicht. In dem Moment, wo ich dann wirklich jemanden mal kennenlerne, fängt eine Beziehung an, dann fängt ein Prozess an und dann ist es gegenseitig und dann kann man von einem Erkennen reden, dann kann man von einer Beziehung reden, erst dann. Hiob hat mal gesagt, ich habe dich bisher nur vom Hörensagen gekannt, aber nun haben dich meine Augen gesehen. Also ich muss das immer wieder feststellen, dass ich merke in gewissen Bereichen, eigentlich ist Gott noch viel größer, als ich es dachte. Und ich muss immer und immer wieder merken, doch, ich hab ihn eigentlich immer noch nicht kapiert. Ich habe es immer noch nicht kapiert. Ich dachte, ich bin jetzt ein Stück weiter. Und jetzt gar nicht als Frustration, sondern auch einfach, es ist doch cool, wenn man immer wieder was Neues entdeckt. So, zu wissen, auf diesem Weg bin ich. Und bin ich bereit dazu? Das hat mit Demut zu tun. Übrigens, die unsichtbare Welt zittert davor, dass wir erkennen. Und die Welt an sich, die Menschen und die ganze Schöpfung, die sehnt sich danach, dass wir es endlich erkennen, dass wir es kapieren. Vers 10, da steht es dann, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Wenn wir kapieren, wer Jesus wirklich ist, wenn wir es lernen, aus dieser Fülle zu leben, dann zittert die himmlische Welt. Und wenn Christen Jesus so erkennen, wie er ist, ihre Identität in Christus erkennen und ihren Stand einnehmen, wird sich ihr Leben und das Leben um sie herum verändern. Das Licht wird sichtbar werden. Die unsichtbare Welt hat Angst und gleichzeitig, Römer 8, Vers 19, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Merkt ihr was? Wenn wir verstehen als Christen, wer Gott wirklich ist, macht das einen Unterschied. Die unsichtbare Welt hat Angst und die ganze Welt, die sichtbare Welt, ohne dass sie es weiß, sehnt sich eigentlich danach, dass wir endlich in unser Erbe kommen. Dass wir endlich kapieren, wer Gott wirklich ist. Dass wir ihn endlich oben anstellen und uns unten drunter. Wenn wir das kapieren, dann machen wir als Gemeinde einen Unterschied. Nicht nur als Vineyard, sondern als Gemeinde im Gesamten. Auch wir als Vineyard. Wenn wir es wirklich verstehen, wer Gott ist, wenn wir aufhören zu streiten und über irgendwelche Gedöns uns Gedanken zu machen, sondern wirklich auch zu lernen, auf ihn zu vertrauen, dann werden wir einen Unterschied machen. Die Gemeinde Gottes ist die Lösung für das Chaos in der Welt. Da geht dann übrigens das Kapitel 4 drum. Ja, und dann eben dieses Gebet um wahre, tiefe Erkenntnis. Und ich glaube, weil der Paulus das kapiert hat, weil der Paulus wirklich diese Veränderung selber erlebt hat an seinem eigenen Körper, Leute, der hat alles verlassen. Der hat wirklich, das war nicht einfach nur, ja, ganz nett, und hat er weitergemacht und hat einfach Jesus akzeptiert und hat ihn mitgenommen in sein altes Leben, sondern er hat sein altes Leben komplett aufgegeben. Der hat komplett neu gemacht, neu gestattet. Alles, was ihm lieb geworden ist, das hat er für Dreck erachtet und streckt sich jetzt aus nach dem, was vor ihm liegt. Und weil er das so kapiert hat und weil er weiß, das ist der einzige Weg, schreibt ihr diese Briefe, gründet diese Gemeinden, hält diesen Kontakt und betet für die Gemeinden. Wir hatten schon im ersten Kapitel dieses Gebet, das haben wir jetzt schon mehrmals auch gebetet hier, ab Vers 15. Und jetzt eben hier im dritten Kapitel betet er nochmal für die Gemeinde, um eine tiefe Erkenntnis, dass die Gemeinde kapiert, wer Gott wirklich ist. Die Verse 14 bis 19. Und es fängt damit an, kommen wir gleich dazu. Paulus betet erneut und eifert für die Gemeinde. das finde ich krass, er eifert für die Gemeinde. Er hat eine Leidenschaft für Gott, aber auch für die Gemeinde. Er wünscht sich, dass auch sie erkennen, was er selber erkannt hat. Und er eifert für sie, während er gerade im Gefängnis ist. Das ist ihm eigentlich alles gar nicht so wichtig. Der nimmt sich einfach hinten an. Hier geht es nicht um rationales Verständnis, sondern hier geht es um das Erkennen. Und dann fängt es an in Vers 14. Und der Vers 14 ist eigentlich, bevor das Gebet so richtig losgeht, finde ich den Schlüssel. Den Schlüssel für eine wahre Gotteserkenntnis. Und damit schließt sich jetzt der Kreis zu dem, was wir auch vorher schon gehört haben in der Einleitung und auch in den Liedern, die wir gesungen haben. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Ich beuge meine Knie. Was ist das? Das ist Demut. Das ist Demütigen. Das ist jemanden ehren. Wenn ich meine Knie beuge vor jemand, dann ist es nicht einfach nur, sich die Schuhe zu binden, sondern es geht darum, dass ich anerkenne, dass jemand über mir steht. Und dass ich bereit bin, nicht weil ich gedemütigt werde im negativen Sinn, sondern weil ich mich selber zurücknehme. Hier geht es um Demut vor Gott, dem Vater. Hier geht es darum, die Anerkennung seiner Herrschaft. Das ist eine absolute Lebenshingabe. Das ist der erste Schritt überhaupt für uns. Damit fängt alles an und da müssen wir immer mal wieder auch neu hinkommen. Ohne den geht es nichts. Das ist die absolute Grundvoraussetzung. Hier geht es um den Herrschaftswechsel. Darüber haben wir auch schon gehört, so in den letzten ein, zwei Jahren immer mal wieder, so dieser Herrschaftswechsel. Wer ist wirklich Herr in deinem Leben? Bist du bereit, dich zu demütigen? Bist du bereit anzuerkennen, dass es jemanden über dir gibt? Bist du bereit anzuerkennen, dass auch Dinge, die dir lieb gewonnen sind, eventuell abgeschnitten gehören? Dass du vielleicht gehorsam sein musst? Dass du vielleicht das, was du schon erkannt hast, auch mal umsetzen solltest? Bist du bereit, dich zu demütigen? Die Silbe, also hier geht es ja nicht um ein Entmutigen, sondern hier geht es um eine Demut, sich zu demütigen vor Gott. Das heißt, ich habe Mut, zurückzugehen, so würde ich das mal bezeichnen. Hast du Mut, dich zurückzustellen? Hast du Mut, zurückzugehen und Gott machen zu lassen? Weil diese Wortsilbe D vor dem Mut ist entscheidend. Hier geht es nicht um den eigenen Mut, sondern hier geht es darum, Mut zu haben, Gott alles zuzutrauen, ihn zu ehren, ihn über alles zu stellen. Und dann kommt das Gebet. Hier geht es um unseren Name, unsere Stellung, unsere Identität kommt von ihm. Er gibt uns den Namen. Er gibt uns die Identität. Nur in Christus sind wir, wer wir wirklich sind. Sein Name definiert unseren Namen, unser ganzes Sein. Wir nennen uns übrigens Christen. Wir nennen uns nach ihm. Manche finden es gar nicht so toll, die sagen, das ist irgendwas Negatives, weil, und eigentlich wurde es sogar erstmal negativ, also es wurde einfach von außen, die von außen, die Nichtgläubigen haben den Christen den Namen Christen gegeben. Aber ich finde es gar nicht schlecht. Wenn man uns erkennt und uns damit identifiziert mit Christus, was kann es Besseres geben? Wenn wir kleine Christusse sind, die in der Gegend rumlaufen, das heißt nämlich das Wort eigentlich im Ursprünglichen, die Minimalisierung von Christus, das wäre doch cool. Unser ganzer Name, unsere Identität hängt von ihm ab. Nur in Christus sind wir, wer wir wirklich sind. Mein Name, mein Stand, meine Identität ist mehr als ein Erkennungsmerkmal. Er steht für meine Identität und meine Autorität in Christus. Vers 16, mit Kraft gestärkt durch den Geist am inneren Menschen. Wir müssen nicht nur auf unseren äußeren Menschen achten, auch, aber wir müssen auch auf unseren inneren Menschen achten, auf unseren Geistmensch. Und es ist ehrlich gesagt viel wichtiger, in unser Inneres zu investieren, als in unser Äußeres. Wir sind Geist, haben eine Seele und leben in einem Körper. Das sind wir als Menschen, jeder Mensch. Wir sind in erster Linie Geist. Ja, wir haben einen Körper, da leben wir drin, im Moment. Und wir haben auch eine Seele. Aber das, was man nicht sieht, ist eigentlich noch viel wichtiger als das, was man sieht. Und wir brauchen Kraft. Wir brauchen Kraft Gottes, wir brauchen Kraft des Heiligen Geistes, damit unser innerer Mensch wirklich gestärkt wird. Und dass er die Herrschaft übernehmen kann in unserer Dreieinigkeit, wenn man so will. Also Geist, Körper und Seele. Unser Geist muss in Abhängigkeit zu Gottes Geist und mit seiner Kraft erfüllt werden und unser Körper und unsere Seele muss sich dem unterordnen. 2. Korinther 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Die Bibel spricht davon, dass unser Körper ist ein Zelt, das wird zerfallen. Das ist eigentlich nur eine Hütte. Irgendwann kriegen wir eine neue. Das, woraus wirklich ankommt, ist unser innerer Mensch. Und Paulus betet darum, dass wir mit Kraft gestärkt werden für unseren inneren Mensch. Und da ist schon auch ab und zu mal wichtig, so ein bisschen Kraftsport zu machen für unseren inneren Mensch und da Zeit zu verbringen. Durch Meditieren, durch Bibellesen, durch Beten, durch geistliche Disziplin, durch einfach Zeit mit ihm zu verbringen. Und das ist auch bei jedem anders. Also ich möchte euch dazu ermutigen, mal immer mal wieder so Wow-Momente in eurem Leben mit Gott zu suchen, wo ihr in eine Situation kommt, wie ihr auf eure Art und Weise ins Staunen über Gott kommt, weil das ist bei jedem anders. Bei manchen passiert es, indem sie in eine Kirche sitzen, in ein altes Kirchengebäude und einfach nur das Sakrale sehen und erleben. Die kommen so ins Staunen und es hilft ihnen zu connecten mit Gott. Bei manchen ist es im Worship, wie wir es hier tun. Bei manchen ist es einfach in einem Spaziergang am Meer, in den Bergen, wo auch immer. Bei manchen ist es in der Stille, bei manchen ist es durch ein tiefes Eintauchen in das Wort Gottes. Das ist bei jedem anders. Aber lern deine Möglichkeit, nimm und mach's auch. Guck, was für dich und Gott gut ist, wie ihr am besten Beziehung lebt und macht es. Weil ich glaube, dadurch wird dein innerer Mensch gestärkt, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Vers 17, Christus im Herzen, gewurzelt und gegründet auf der Liebe, auf der Agape-Liebe, also die komplett hingebende Liebe Jesu. Das betet ja eben der Paulus, ne? Wir sollen gegründet sein. Er betet dafür, dass wir gegründet sind auf diese selbst hingebende Liebe Christi, dass unser Verhalten, unser ganzes Sein sich darauf gründet, dass wir die Liebe Jesus kapiert haben, wie er sich für uns hingegeben hat. Und jetzt kommt der Vers 18. Ich finde es einen krassen Vers, damit wir erkennen, ich lese ihn nochmal, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe Christi zu erkennen. Die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe. Also ich persönlich möchte immer mehr kapieren, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe von Jesus ist. Ich möchte wirklich, ich strecke mich danach aus, diese Dimension der Erkenntnis Gottes immer mehr zu begreifen, zu verstehen, zu erkennen, dass ich immer wieder in solche Wow-Momente komme. Und hier spricht es von einer Fülle und ich möchte diese Fülle haben. Und ich habe mich so gefragt, ich habe hier schon vor Jahren, neben dem Vers habe ich ein Kreuz gemacht, weil ich für mich in dieser, wenn ich das lese, diese Breite, Länge, Tiefe und Höhe, ist für mich das Kreuz. Das ist das, hier ist das Kreuz beschrieben für mich, vielleicht jetzt theologisch nicht ganz haltbar, aber hier sehe ich diese Fülle im vollbrachten Werk, in dem, was Jesus für uns getan hat. Die zu erkennen und die anzuwenden und nie aus dem Staunen rauszukommen. Und ich spreche von der vierten Dimension des Glaubens. Neben den drei uns bekannten, Länge, Breite und Höhe, kommt hier noch die himmlische Perspektive dazu. Das ist die vierte Dimension des Glaubens, wo wir auch im Vater unser darüber beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. So, wir müssen reinkommen in dieses Verstehen, es kommt das, was wir sehen, Länge, Breite, Höhe plus himmlische Dimension, das zu verstehen und damit zu rechnen. Das bringt uns dann zu im Vers 19, der Erkenntnis der Liebe Jesus, die alles übersteigt, alle Erkenntnis. Und in dem Fall, Herz ist Trumpf, Herz sticht gegen Kopf. Unsere Herzenserkenntnis ist wichtiger als das, was wir im Kopf begreifen können. Ergebnis erfüllt mit der ganzen Fülle Gottes. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht kapiert, weil ich sie auch noch nicht habe. Die ganze Fülle Gottes, dieses tiefe Erfülltsein mit Gottes Geist, das betet Paulus hier. Dass wir erfüllt sind mit der Fülle Gottes, mit der Herrlichkeit, mit dem, was es ausmacht, so zu sein wie er. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte es gern. Zum Abschluss kam ich noch auf die Emmaus-Jünger, einfach als Beispiel nochmal, als so eine Veranschaulichung. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie wir Veränderung wollen. Und die Veränderung kommt dahin, dass wir diesen Jesus-Moment haben und dass wir eine tiefe Erkenntnis, eine intime Zeit mit Jesus haben, mit Jesus, dem Auferstandenen. Und das ist das Gebet des Paulus. Und das muss auch unser Gebet sein als Gemeinde und als Christ, immer wieder in diese Tiefe zu kommen. Und da sind mir die Emmaus-Jünger eingefallen. Die waren nämlich auch mit völliger Gewissheit auf dem falschen Weg, auf dem Weg in die falsche Richtung. Die sind mit Jesus gegangen und wurden enttäuscht. Die haben gedacht, mit der Kreuzigung ist alles vorbei, haben alles darauf gesetzt und sind weggegangen von Jerusalem und haben es einfach nur nicht kapiert. Und dann ist Jesus, ohne dass sie es wissen, mit ihnen gelaufen. Und ganz am Ende, ihr kennt hoffentlich die Geschichte, wenn nicht, lest sie nach in Lukas 24. Am Ende beim Essen, beim Abendmahl kann man fast sagen, erkennen sie auf einmal, wer Jesus, dass es Jesus ist. Auf einmal haben sie diesen Aha-Moment, diesen Wow-Moment. Und diese Erkenntnis, auf einmal war Jesus dann wieder weg, und die gibt ihnen so viel Kraft, dass sie diese, ich glaube es waren 13 Kilometer oder so, mal kurz wieder zurückgelaufen, es war schon Abend, und die sind zurück nach Jerusalem. Die haben ihre Richtung korrigiert und sind wieder zurückgegangen. Und dieses Bild möchte ich euch mitgeben, so wie der Paulus auch, der auf der Straße nach Damaskus vom Pferd gefallen ist, weil er Jesus gesehen hat und das sein ganzes Leben verändert hat. Und die Emmaus-Jünger, die frustriert waren von Gott und von ihrer Theologie, die gedacht haben, ich habe es nicht kapiert, das kann doch nicht sein, wir haben alle unsere ganze Hoffnung auf den gelegt. Also wir müssen immer mal wieder übrigens drauf kommen, dass unsere Theologie nicht trägt, weil Gott ist immer noch größer. Und dann gehen die in die falsche Richtung, haben eine Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, sind erfüllt mit Freude und Kraft und rennen zurück und werden Zeuge dessen, was sie erlebt haben. Das ist die Erfüllung des Gebetes des Paulus. Und ich bete für uns, für euch, dass wir das auch erreichen. Diese Jesus-Erkenntnis, diese neue übernatürliche Kraft. Wir brauchen immer wieder solche Jesus-Momente. Und streck dich da auch jetzt nach aus, auch jetzt im Worship. Streck dich danach aus, diese Jesus-Momente jetzt zu haben. Dass du jetzt für dich Gott anbetest. Dass du dich demütigst, dich zurücknimmst, den Mut zurückzugehen und Gott nach vorne zu stellen. Erkenne ihn an als Herr. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann mach es heute das erste Mal. Aber erkenne ihn an als Herr. Laufen wir nicht auch manchmal deprimiert und mit voller Gewissheit in die falsche Richtung? Verteidigst du auch manchmal eine selbstgebaute Theologie und deine Gotteserkenntnis? Darf Gott dich heute von deinem hohen Ross holen? Magst du dich nicht vielleicht auch ausstrecken nach echter Offenbarung und intimer Erkenntnis der Breite, Länge, Tiefe und Höhe des vollbrachten Werkes Jesu und seiner Liebe? Es gibt eine Fülle in Christus, von der wir bisher nur träumen können, wenn überhaupt. Lass uns danach ausstrecken und lass uns wirklich mutig sein, uns zurückzunehmen und ihm den Platz zu geben. Darauf, aus dem heraus, wird nachher unser ganzes Leben definiert werden. Ich lade euch jetzt ein, mit dieser Einstellung in Worship zu gehen, euch ganz auszustrecken. Und wenn ihr jemanden braucht, der mit euch zusammen Zeit verbringt und der mit euch betet, dann gibt es, glaube ich, da hinten wieder ein Gebetsteam, dann macht es. Und wenn ihr den Eindruck übrigens habt, auch wenn ihr nicht zum Gebetsteam gehört, weil ihr den Eindruck habt, dass ihr vielleicht auch für jemanden beten sollt oder ihm was sagen sollt, man darf im Worship auch rumlaufen und man darf auch andere ermutigen. Ja, streckt euch aus nach Gott. Lasst uns gemeinsam uns ausstrecken nach Gott. Jesus, ich danke dir, dass du dich nach uns ausgestreckt hast. Und wir wollen uns heute demütigen. Wir wollen unsere Knie beugen vor dir und neu anerkennen, du bist Herr. Und wir wollen unsere Theologie über den Haufen schmeißen und bitten dich, dass du uns eine neue, tiefere Erkenntnis deiner selbst gibst. Ja. Wir wollen diese Fülle. Für uns, aber wir wollen sie auch einfach, damit die Welt erkennt, dass du